Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, Ida, ich bin in Chamonix, deswegen heute zur Begrüßung dieser Folge ein freudiges Bonjour in die Runde.
Da hätte ich jetzt gerne ein Croissant zu.
Ja.
Würde ich jetzt schon nehmen. So ein französisches Croissant oder so ein Pain au Chocolat, da hätte ich jetzt richtig Appetit drauf.
Ja. Das gab es bei mir bisher auch noch nicht, aber.
Wie? Ja. Du bist jetzt schon da und es gab es noch nicht. Du hast doch schon morgen hinter dir.
Ja, aber ich bin gestern so spät bin ich nie angekommen. Ich hatte dann keine Lust mehr, ich habe mir nicht mal ein Baguette oder sonst was geholt, nur noch so schnell in den Supermarkt gesprungen, um noch so ein paar Sachen schnell einzukaufen. Und ja, ich war auch noch nicht wieder in der Stadt unten, deswegen bisher sind noch ein paar To-Dos offen. So ein Schuka-Café, Croissant, Baguette, all diese Sachen, die muss ich jetzt in den nächsten Tagen nachholen, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, stimmt, du hast noch Zeit, sowieso bis zur UTMB-Week, aber auch diese Woche. Ja, wie ist es? Wie ist es, wieder in Chamonix zu sein?
Also ich muss sagen, gestern die Anfahrt war etwas, ja, zumindest der erste Teil, da ging es mir irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, warum. Ich schließe so ein bisschen auf Reiseübelkeit oder keine Ahnung. Aber ich musste auf jeden Fall, ja, also die Zugfahrten waren etwas holprig, sage ich mal. Es ging sogar so weit, dass ich fast keinen Kaffee getrunken habe, was auf einer Reise sehr, sehr selten passiert. Aber irgendwie ging es mir nicht so gut. Und dann bin ich aber eingefahren. Da fährt man ja mit diesem kleinen Bummelzug, sage ich mal, von Martigny rüber nach Chamonix. Und das war dann schon sehr emotional, muss ich sagen. Ich war auch ganz froh, dass ich allein war. Ich habe dann einfach Musik gehört und habe mich so ein bisschen eingelassen auf das Ankommen hier. Und dann hat mein Mitbewohner oder mein damaliger Mitbewohner hat mich abgeholt. Das war sehr nett, weil ich ja sehr viele Taschen hatte. Und dann hat er mir noch tragen geholfen hoch zum Chalet. Und das war das perfekte Ankommen. Also es ist sehr schön, hier zu sein.
Ja, voll nett. Also dir ging es nicht nur vom Kopf her nicht gut, sondern dir ging es wirklich vom Körperlichen nicht gut, wenn du sagst, dir war schlecht.
Ja, ach, also ich musste irgendwie ganz unerwartet zweimal spucken auf der Fahrt von München nach Zürich.
Oh, und dann im Zug ist es ja schrecklich.
Ja. Das war ganz toll. Aber dann war es irgendwie okay. Also dann konnte ich auch normal essen und so. Aber vom Kaffee habe ich halt dann vorsichtshalber mal die Finger gelassen.
Ja, besser ist es.
Und ja, seitdem war auch nichts mehr. Aber das war irgendwie ein holpriger Start. Und es war wirklich bombenvoll in allen Zügen. Ich musste ja ein paar Mal umsteigen. Und man merkt auf jeden Fall, es sind Sommerferien. Man merkt auf jeden Fall, die Leute haben Lust auf, Frankreich, Schweiz, Berge. Also es war wirklich sehr voll, aber es ging, abgesehen von der Stunde Verspätung, die wir aus München raus hatten, was ja keine Überraschung ist leider, sehr smooth alles, ja.
Ja, meine Mama und meine Schwester sind auch aus Göttingen mit dem Zug nach Wien gekommen, weil wir uns jetzt hier in Wien getroffen haben. Und die haben auch gesagt, der Zug war so überfüllt. Mhm. Und ich hatte die Tickets meiner Mama zum Geburtstag eben geschenkt, also dieser Trip ist ein Geschenk gewesen und dann hatte ich extra Sitzplatzreservierungen gebucht und dachte, die wären dann so eine entspannte Fahrt haben. Und die saßen im Ruheabteil und die waren so gestresst, als sie ankamen.
Echt?
Die haben gesagt, sie haben zu sechst im Vierer gesessen. Das war echt. Also ich kann mir ein bisschen vorstellen, auch was du erzählst. Also ja, es sind Ferien.
Es sind Ferien und ich hatte keine Sitzplatzreservierung und habe mir da auch wieder gedacht, Kim, das war, beziehungsweise ich muss sagen, ich mag das eigentlich ganz gern, weil in den Zügen in der Schweiz ist oft so ein ganz großer Einstiegsbereich und da hocke ich mich dann immer, ich habe mich dann gestern auch einfach auf meine Tasche drauf gehockt, unten, das heißt, man hat gar keinen Stress mit Sitzplatz oder sonst was und habe da einfach gelesen und man ist schnell im Ausstieg und keine Ahnung, aber man hockt halt natürlich in dem Raum, wo alle einsteigen.
Ja, also wenn ich mit dem Zug verreise, dann habe ich auch nie Sitzplatzreservierung, einfach weil ich mir immer denke, das Geld kann ich mir sparen, ich bin ja alleine, da kann ich mir einfach einen Sitz irgendwo suchen, einen freien Platz, das ist man ja viel flexibler. Aber wenn man viele Taschen hat oder eben ein Kind dabei hat, dann ist es, finde ich, was anderes.
Naja,
das
und?
Ist viel stressiger.
Es ist, also gestern zum Beispiel, das war wirklich alles wieder so in München, der Zug, wo wir eingestiegen sind, war dieses Reservierungssystem ausgefallen. Das heißt, man wusste nicht, welche Sitze reserviert sind. Und das ist natürlich blöd, weil dann hockst du halt da mit ständig dieser Sorge, dass dein Sitz reserviert ist.
Und irgendwie ist es einem ja auch unangenehm, wenn man dann angesprochen wird, obwohl man an sich ja nichts falsch gemacht hat, weil es steht ja nicht dran.
Ja, und vor allem, du willst halt dann auch nicht richtig auspacken, weil normalerweise dann holt man halt seine Flasche raus, keine Ahnung, Kaffee, Buch, was auch immer, Laptop. Das Handy zum Laden richtet sich so ein bisschen ein, um dann 2 Sekunden später konfrontiert zu werden mit, Entschuldigung, dieser Sitz ist reserviert, dann musst du alles wieder einpacken. Das ist super blöd und deswegen, das war halt so ein bisschen so, ich dachte, ach Mann. Aber deswegen setze ich mich in diesen Einstiegsbereich, weil da ist nichts reserviert und da sitzt auch meistens keiner und da hat man dann irgendwie weniger Stress.
Ja, ich habe gerade schon so richtig das Gefühl, der Stresspegel hier steigt gerade, weil ich das Gefühl habe, wir sitzen im Zug. Obwohl das nicht der Wahrheit entspricht. Aber es ist so richtig dieses Gefühl von Taschen werden geschoben, die Stimmung wird immer schlechter. Der eine möchte unbedingt auf den Sitz, der andere packt seine 1000 Essensboxen aus, die er schon vorbereitet hat. Sowas, das macht mich ja irre, wenn alles stressig ist und wenn dann, also ich kann das Essensgeräusch nicht so gut haben. Nicht noch einen Begriff dafür. Das ist wirklich schlimm. Das ist auch nichts, was ich selbst feiere, sondern egal wer, egal wie sehr ich die Menschen um mich liebe oder mag, wenn jemand neben mir isst, das ist für mich ganz viel Überwindung. Dieses Geräusch so gut zu ertragen, wenn ich nicht selber esse. Wenn ich selber esse, überhaupt kein Problem.
Ja, das wäre ja unfassbar nervig.
Und wenn ich dann in einem Vierer sitze, der Stresspegel ist so hoch, alles ist wirklich... Und dann holt jemand so 10 oder 12 Essensboxen raus und fängt an zu snacken. Da ist es um mich geschehen, wirklich, da kann ich... Da muss ich die Luft anhalten und die Augen zumachen, damit ich nicht ausraste. Das ist so schlimm. Das ist so richtig schlimm.
Ja, und vor allem am besten sind dann noch die mit so gekochten Eiern oder so.
Ja, und also, das ist eigentlich total smart. Also eigentlich, weißt du, Leute, die vorbereitet in so einen Zug einsteigen, ihr Essen selbst dabei haben, das ist extrem stark. Also muss ich selber zugeben, finde ich richtig klasse. Ich kann es nur in dem Moment schwer ertragen.
Die sollst du bitte nicht essen. Aber gestern, das war ganz witzig. Ich habe gestern sehr wenig Musik gehört tatsächlich. Und habe dann eine Unterhaltung mitbekommen von einer Tochter und ihrer Mama. Die saßen mir so schräg gegenüber. Und die Tochter war ganz, die wollte sich nicht weit wegsetzen von ihrem Koffer, weil sie dauernd so Angst hatte, dass der geklaut wird. Und das war so ein witziges Gespräch, weil ich bin schon auch ein kleiner Schmock im Zug, muss ich schon sagen. Also ich habe schon sehr deutsche Tendenzen, wenn es ums Zugfahren geht. Also das
sitzt
muss ich schon
auch
sagen.
Immer neben deinem Koffer und hältst ihn halb fest.
So ungefähr, erstens das und zweitens bin ich halt immer viel zu früh da und bin wirklich, also es ist wirklich ein bisschen, ja, so wie es im Buche steht. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, wo ich die zwei gehört habe. Ich mir gedacht, ja, irgendwie kann ich die Tochter richtig gut verstehen, aber fuck, ist das eine lächerliche Sorge. Und habe mir dann dort Gedanken darüber gemacht, warum ich da auch so komisch bin. Und wollte dich fragen, bist du da auch so? Aber ich glaube dann eher nicht.
Nee, gar nicht. Also wenn ich keinen Sitzplatz gefunden habe, aber nur so große Koffer dabei habe oder Taschen, dann stelle ich die auch immer erstmal in diese dafür vorgesehenen Spots da in der Mitte von dem Waggon. Und selbst wenn ich dann irgendwie 10 Reihen weg sitze davon, das stört mich überhaupt nicht.
Okay, nee, da bin ich ein bisschen anders.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch sehr naiv und doof. Und ich werde jetzt bestimmt Stories hören von Menschen, denen die Koffer im Zug geklaut wurden. Aber da bin ich wirklich entspannt. Also ich sitze überhaupt nicht beim Koffer, sondern bei mir ist es eher so, wenn die Person neben mir die Chipstüte raushält, da denke ich dann, jetzt muss ich meinen Koffer suchen oder das Weite suchen.
Ja, jetzt drehe ich mal kurz eine Runde auf den Gang.
Ja, genau.
Naja, aber so viel zum Zugfahren. Wie ist denn Wien? Erzähl mal.
Sehr, sehr warm, sehr schön, aber wirklich sehr, sehr warm. Also es sind jeden Tag hier so um die 33 Grad. In der Stadt, finde ich, ist es auch immer noch mal wärmer, als wenn man in der Natur draußen ist. Aber es ist richtig schön. Also wir haben uns da so drauf gefreut, diesen Girls-Trip, so einen Shopping-Trip vorher noch zu machen. Und es war jetzt auch richtig schön. Heute ist halt leider Abreise. Jetzt gerade sind die Mimi und Mama im Museum und da gehe ich danach noch hinterher und dann geht es aber schon zum Zug. Also ist dann schon vorbei. Es war echt nur ein kurzer Trip. Aber es war richtig, richtig schön. Und es ist natürlich viel besser. Es ist zu warm, als man hat Regen oder so. Deswegen, ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
Ja, Wien ist eine richtig schöne Stadt, finde ich.
Mhm.
Wie war das jetzt? War das jetzt für dich auch so ein bisschen jetzt nach der zweiten Woche Trainingslager und so ein, ich sage jetzt mal 2 Tage off? Oder hast du schon normal trainiert?
Ich bin hier morgens laufen gegangen. Jetzt heute werde ich auch in Innsbruck am Abend wahrscheinlich nochmal aufs Laufband gehen. Aber viel weniger halt. Also gestern bin ich eine 15 gelaufen im Flachen. Das ist ja dann in einer Stunde fertig. Also wirklich das Wenigste gemacht, auch so ein bisschen runterfahren, einfach nur diese 2 Tage hier genießen und dann geht's wieder ins Pitztal nächste Woche. Oder das heißt nächste Woche, jetzt eigentlich morgen.
Ach so,
morgen
geht's
wieder ins Pitztal. Genau. Noch mal 4, 5 Tage. Und danach bin ich dann noch mal eine Woche zu Hause, bevor es nach Courmayeur geht. Genau.
Ach krass, dann warst du ja 3 Wochen, ja, mit bisschen Unterbrechung in
Mit Pittsburgh. Unterbrechung, genau. Ja. Also ja, jetzt Wien war dazwischen und Hamburg war auch dazwischen, wo ich kurz zwischendurch war, die beiden Sachen. Aber es waren ja beides nur 1 bzw. 2, 3 Tage. Und ja, ich jetzt, wo es im Pitztal auch so schön warm geworden ist, da kann man sich halt da so wohl fühlen. Deswegen, ich freue mich schon richtig drauf, dass ich da jetzt Ende der Woche wieder trainieren gehen kann.
Oh, voll schön. Ja, also ich meine auch das 4 und so weiter, das Hotel, wo du bist, das sieht schon alles sehr, sehr schön aus.
Und es sind jetzt diese Woche auch recht viele Trailrunner da. Also ich glaube, Johannes Dörr ist auch da, der Hannes ist auch da, die Johanna Hima ist da. Also es ist echt, es sind gerade recht viele Athleten und Athletinnen da und ich hoffe, dass sich da auch der ein oder andere gemeinsame Lauf mal ausgeht.
Also da sind wir auf jeden Fall anders.
Ja, ich meine, ich habe jetzt so viel allein trainiert, weil ich da war. Ich war ja auch fast die ganze Zeit allein. Deswegen freue ich mich schon.
Auf ein bisschen Gesellschaft.
Genau.
Sehr schön. Aber bist du denn zufrieden mit deinem bisherigen Verlauf des Trainingslagers, nenne ich es mal?
Doch sehr. Ich meine, es gibt immer so viele Sachen, wo man denkt, das hätte ich gerne noch anders gemacht oder das könnte man noch optimieren oder das mache ich nächstes Jahr anders. Aber das ist ja auch was Gutes. Ich finde, schlechter wäre, wenn man denkt, jetzt ist alles perfekt gelaufen. Das war jetzt das Optimum, was ich rausgeholt habe. Also da gibt es schon noch ein paar Sachen, wo ich denke, das will ich nächstes Jahr nochmal anders machen. Aber sonst bin ich voll happy, mir tut nichts weh. Ich habe jetzt auch morgen nochmal einen Physio am Vormittag, da freue ich mich auch drauf. Das brauche ich auch, weil es ist schon so ein bisschen so, alles ist auf Spannung. Immer mal so ein kleiner Schritt und man hat das Gefühl, oh, da zwickt's oder da werde ich müde. Deswegen ist es so ein bisschen auf Messers Schneide, aber das ist ja meistens ein gutes Zeichen. Wie ist es denn bei dir?
Ganz kurz noch dazu, weil das muss ich sagen, das war letztes Jahr. Das hat mich ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also ich muss sagen, dieses Jahr war ich, glaube ich, so wenig bei der Physio wie noch nie oder schon ganz lange. Weil letztes Jahr hatte ich ja diese 6 Wochen in Chamonix und so und habe da richtig viel trainiert und eben für meine Verhältnisse auch viel am Berg trainiert, was ja meistens nicht so stattfindet. Ich laufe ja sonst eher flach und bla bla. Da war mein Körper auch so unter Spannung. Und dann war ich einmal bei der Physio und irgendwas wurde da dann quasi hergerichtet oder eingerenkt. Und dann hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl, boah, jetzt ist irgendwie, weißt du, ich meine, jetzt ist irgendwie so eine, das wurde eine Spannung aufgelöst, die sich aber bisher bei mir eigentlich ganz gut, ist die Spannung rausgenommen worden. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Und deswegen bin ich gerade so, boah, nee, das, dann gehe ich lieber nicht zum Physio und hoffe einfach, dass die Spannung was Gutes ist, was natürlich auch nicht richtig ist. Aber das hat sich jetzt irgendwie bei mir so festgebrannt.
Eigentlich ist Spannung schon was Gutes. Und auch gerade vor dem Wettkampf wird man ja meistens anders behandelt bei der Physio als jetzt mitten in der Trainingsphase. Ich glaube, es ist zum einen einfach eine Gewöhnung, dass man sich echt gut kennen muss. Und der Daniel kennt mich in- und auswendig jetzt seit 5 Jahren. Wenn mir da der Zeh drückt oder der Zahn wehtut, dann weiß er, wo das herkommt. Also ich glaube, da ist einfach super wichtig, dass man sich richtig gut kennt. Und jetzt bei mir zum Beispiel, das, was ich gerade spüre, ist so, mein unterer Rücken muss nochmal behandelt werden. Oder was ich durchs Rollen auch nicht ganz so locker kriege, ist die Außenseite am rechten Oberschenkel. Das sind schon so Stellen, wo ich weiß, genauso die Wade links, da kann der Daniel das morgen einfach in der Stunde aufmachen und danach ist alles gut. Und ich meine, dann, wenn ich nach Courmayeur fahre, kann ich auch nicht mehr zur Physio bis zum Rennen. Und das passt dann aber auch ganz gut. Also so ganz kurz vorm Rennen, wenn ich keine Beschwerden habe, gehe ich auch nicht gern zur Physio. Ja, aber bevor wir hier zu sehr in den Physio-Teil reingehen, frage ich dich doch mal, was dein Laufsong der Woche ist.
Der Laufsong der Woche.
Sehr schöner Übergang. Ich habe, wie sage ich denn, einen Song aus meiner, ist schon ein bisschen her, dass ich den sehr oft gehört habe, aber das ist so ein Song, der kam letztens durch Zufall, wurde der mir in meine Ohren gespielt und da kam so viel hoch. Es gibt ja so Songs, wo das passiert, Boah, ich habe den früher so viel gehört. Und zwar Enrique Iglesias, ist ja eh schon mal ein sehr guter Anfang. Do You Know, kennst du das Lied?
Ja, das kenne ich.
Oh, also da kam so viel hoch, meine Güte. Und deswegen kommt der diese Woche bei mir auf die Playlist. Ja.
Ja, das kann ich verstehen. Man, ganz oft, wenn man Songs hört, dann erinnert man sich zurück an Momente, wo man die auch schon mal gehört hat oder eine Phase im Leben, wo man die extrem viel gehört hat. Also dann ist das so eine kleine emotionale Reise. Das kann ich schon gut verstehen.
Ja, total. Du hast auch einen, hast du gemeint, oder? Dieses Mal.
Ja, ich habe einen mitgenommen. Seitdem habe ich jetzt, von dem habe ich jetzt seit 2 Tagen einen Ohrwurm.
Okay.
Der war letzte Woche in meinem Mix der Woche. Und zwar Wrong Roads von Steve Kröger und Sky Holland. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Ist eigentlich jetzt nicht ein motivierender Laufsong oder ein Remix, wie man es sonst von mir kennt. Deswegen, aber ich habe davon halt jetzt, wie gesagt, 2-mal einen Ohrwurm gehabt und gedacht, ja, der ist schon echt schön. Den muss ich jetzt mal auf die Playlist mitnehmen.
Okay.
Etwas andere Musik von mir als sonst.
Nee, aber das ist ja auch so ein bisschen wichtig für diese Playlist, dass es ein schöner, bunter Mix bleibt, der er ist.
Ja.
Deswegen, nee, aber mir sagt das tatsächlich nichts. Ja.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kannst du ja heute mal reinhören.
Ja, ich wollte eh mal gucken, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wenn wir drüber sprechen, wie viele Songs inzwischen in der Playlist sind. Und wie lange die inzwischen am Stück spielt. Das würde ich nachher auch mal nachschauen, das interessiert mich. Aber dann werde ich auch mal in deinen Song reinhören, auf jeden Fall, ja.
Ja, also wenn du jetzt hier uns unterhältst, kann ich das nebenbei öffnen. Da, 5:12.
Boah,
so viel,
okay.
So lange kann man uns schon zuhören.
Ja.
Aber die Anzahl an Songs sieht man, glaube ich, nur, wenn man ganz runter scrollt, oder?
Ich glaube, die, ja, wobei sieht man sie überhaupt?
Nee, ich sehe sie nicht.
Ja.
Okay. Bei mir steht eben nur 5:12.
Naja, das ist schon mal ein knackiger Long Run, den wir da füllen können.
Ja, das stimmt. Das ist schon eine ganze Weile, die man uns dazu hören kann.
Ja.
In Kombination mit einer Podcast-Folge, boah, kann man sich satt hören.
Ja, das ist dann auf jeden Fall einiges an Höhenmeter pro Kilometer auf die Ohren am Stück. Aber so soll es ja sein. So, wir haben heute entschieden, beide kein Training der Woche mitzunehmen. Das finde ich tatsächlich...
Ich wusste, du wirst es lieben.
Ja, also ich muss ja wirklich sagen, das habe ich ja, glaube ich, im Podcast noch nie erwähnt, dieser Kommentar, den du da einmal unter meinem Bild gemacht hast, das war sehr, sehr treffend. Wobei ich sagen muss, ich habe in der letzten Woche schon hier und da mal drüber nachgedacht, mal wieder übers Training zu sprechen, weil ich hatte jetzt 1-2 Einheiten, die waren wirklich so, ja, einfach so ein bisschen mühsamer. Ich war auch einmal am Berg laufen, also so ein Trail, den ich vor ein paar Wochen auch schon mal gelaufen bin und war vor ein paar Wochen so viel deutlich schneller auf derselben Strecke. Und das hat mich dann auch ein bisschen gehabt, weil ich gemerkt habe, boah, das, irgendwie ein bisschen energiearm gewesen an dem Tag. Aber irgendwie, ja, ich hatte jetzt für ein Training.
Du sprichst einfach nicht in erster Linie gerne über dein Training. Du willst nicht die klassische Läuferin sein, die erstmal in den Raum kommt und sagt, Leute, was ich heute trainiert habe.
Also, ja.
Das finde ich ja schon auch sympathisch.
Ja, sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt, Ida. Genau so ist es.
Mhm.
Ja, deswegen aber, weil wir wollen ja doch ein paar Rubriken mal wieder mitbringen und besprechen. Wir haben heute eine Community-Frage. Hast du Lust?
Ja, ich bin gespannt.
Die Community-Frage.
Und zwar von der Isabel. Und sie fragt uns, wenn ihr eine Strecke vorher ablauft, wie könnt ihr euch die merken und was bringt euch das? Macht ihr Notizen, Fotos etc.? So.
Ja. das ist relativ langweilig, meine Antwort. Also ich laufe Strecken, das hat sich geändert, ehrlich gesagt. Also in den letzten Jahren hatte ich noch so ein bisschen die Einstellung, ich laufe Strecken vorher nicht gern ab, weil ich einfach auch gerne Teile habe, die mich im Rennen überraschen sollen. Und weil ich auch der Meinung bin, zum Beispiel in einem Uphill, wenn ich vorher weiß, wie unfassbar lang der ist, dann gehe ich den zum einen langsamer an und zum anderen riskiere ich weniger, als wenn ich nicht weiß, okay, es sind jetzt zwar vielleicht 1500 oder 2000 Höhenmeter, aber vielleicht gehen die ja doch ganz schnell vorbei oder liegen mir ganz gut. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was ich da jetzt besser finde, obwohl ich jetzt dieses Jahr beim Mont Ventoux, bei der Zugspitze beim Pitztal und auch jetzt beim TDS natürlich die Strecken dann kannte und entweder vorher abgelaufen bin oder schon mal gelaufen bin, sodass ich sie kannte. Da ist es schon auch fein, gerade im Downhill, dass man weiß, was einen erwartet. Und wenn das Wetter umschlägt oder man sich nicht so gut fühlt, weiß man auch, was einen erwartet, ohne dass man zu konzentriert auf den Weg sein muss. Auf der anderen Seite ist es halt manchmal, wenn ich echt ein Tief habe in einem Rennen und weiß, boah, dieser technische Downhill, der dauert jetzt aber noch 2 Stunden so an, dann kann mich das schon richtig wurmen. Also es bleibt für mich so ein Vor- und Nachteil, die Strecke zu kennen. Wie ist es bei dir?
Ganz kurz noch zu dir, weil ich habe, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir drüber sprechen, du warst ja in einem Podcast von Dingsda,
Alles Laufbar.
Und da hast du auch gesagt, du schaust dir auch noch die Strecke von der WM an.
Mhm.
Ist es dann, weiß ich nicht, also einfach auch für den Kopf so ein Ticken mehr Sicherheit, so dieses, ich weiß, vor allem jetzt auf diesen technischeren Strecken, die ja doch dieses Jahr sich so ein bisschen bei dir durchziehen. Ich weiß einfach so ein bisschen, was mich erwartet und nehme halt eventuell so ein bisschen diesen Überraschungseffekt von der Strecke weg, aber ich gehe auf Nummer sicher, weil das Technische schon mehr von mir abverlangt, als es eine schnelle Strecke machen würde.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Also das fasst es ganz gut zusammen. Es ist echt, dass wenn ich einen technischen Downhill schon mal abgelaufen bin, dann weiß ich danach, wie ich damit umgehe und kann es für mich besser einordnen. Und gerade auch zum Beispiel beim TDS, wo viele so vorher gesagt haben, das ist so technisch, oh Gott, bist du dir sicher? Da hat mir das Strecke anschauen so viel mehr Selbstvertrauen gegeben, als wenn ich sie nicht kennen würde und jetzt immer noch mit diesem Gedanken mich da auf den Start vorbereite. Also es ist schon, beim Technischen finde ich, es ist ein Riesenvorteil. Trotzdem, ja, hast du schon auch recht, dass gerade bei so laufbaren Abschnitten oder eben, wie gesagt, wenn man so ein Tief hat, da ist es schon auch gut, wenn man die Strecke nicht zu genau kennt. Ich glaube trotzdem, gerade wenn ich an die WM in Innsbruck denke, da wollte ich ja unbedingt starten. Und das hat so lange gedauert mit der Nominierung und war alles so ungewiss. Und ich habe mich nicht so richtig getraut, auf der Strecke zu trainieren, weil ich dachte, ich bin dann so ernüchtert und traurig, wenn es nicht klappt. Und dann habe ich mich im Nachhinein so geärgert, weil so ein paar Abschnitte da waren, wo ich gedacht habe, da hätte ich viel mehr Zeit rausholen können oder taktisch einfach klüger laufen können. Und damit mir das nicht wieder passiert, habe ich mir einfach dieses Jahr vorgenommen, wenn ich technische Abschnitte im Rennen habe, dann möchte ich die vorher kennen.
Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr bei dir. Also ich bin auch so hin und her gerissen. Ich finde es schon inzwischen um einiges schöner als noch vor kurzer Zeit, die Strecken zu kennen, weil ich habe eigentlich auch letztes Jahr, glaube ich, sogar noch gesagt, ich finde es auch ab und zu gut, die Strecke nicht zu kennen, eben genau aus dem Grund, dass man halt irgendwie diese Strecke nicht zu sehr verkopft und eben nicht weiß, was genau kommt und mit was man noch konfrontiert wird. Aber, also ich kannte auch, also zum Beispiel Davos kannte ich die Strecke gar nicht, Korsamarsch kannte ich nur einen Teil. Also ich kannte jetzt auch bei einigen Strecken, die ich gelaufen bin, nicht alles. Und das hat ja auch immer toi 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 ganz gut funktioniert. Aber zum Beispiel Canyons bin ich die Strecke auch abgelaufen und das hat mir sehr geholfen, weil man weiß, also zum Beispiel, dass die letzten Kilometer von Canyons, die sind super steil und da muss man einfach noch ein bisschen sich die Körner aufheben. Und wenn man das halt nicht weiß, dass dann noch so ein steiler Anstieg nochmal am Ende kommt, weiß ich nicht. Das ist halt in dem Fall für mich ein Vorteil gewesen.
Es ist was Taktisches.
Ja, es ist
voll
Taktik.
Ja.
Und jetzt auch beim OCC, ich meine, ja, die Strecke kenne ich besonders gut, aber auch da ist es irgendwie für den Kopf, für mich zumindest, irgendwie cool zu wissen, hier und da kommt eine Verpflegungsstation, da kommt jetzt ein relativ zaches Stück, hier kommt jetzt ein cooler Downhill, wo ich kurz den Kopf loslassen kann. Man kann einfach schon sich selber besser einteilen, sowohl mental als auch körperlich, wenn man das halt ein bisschen, wenn man die Strecke kennt. Und was für mich schon auch ein echt großer Punkt ist, dieses Thema Verlaufen fällt weg. Also man muss nicht so gestresst nach jeder Streckenmarkierung schauen. Und nicht so gestresst da und auf die Uhr gucken, okay, bin ich noch auf dem Track, wenn mal für ein paar hundert Meter keine Markierung kommt, sondern man kann sich wirklich komplett aufs Laufen einlassen, weil man die Strecke einfach kennt. Das ist natürlich, wenn man sie nur einmal abgelaufen ist, vielleicht noch nicht ganz so im Kopf drin. Das kann schon sein. Mhm. Aber das ist für mich schon auch ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich angenehm, wenn ich nicht die Angst haben muss, ich bin falsch gelaufen. Ja.
Ja, ich glaube, gerade Strecken, wo man so ein dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet, so wie halt UTMB-Rennen oder eine WM oder jetzt, wie es dann auch Canyons, ich meine, es ist auch ein UTMB-Rennen, aber wenn man weiß, die Platzierungen sind so dicht beieinander, dass halt mir so ein taktischer Vorteil, das vielleicht 10, 20 Sekunden bringt, da macht es halt super viel Sinn, sich vorher die Strecke anzuschauen. Und das sieht man ja auch bei anderen Sportarten, Radfahrer oder so, die schauen sich immer die Strecken vorher an oder zumindest virtuell oder haben jemanden auf dem Ohr, der die Strecke sich angeschaut hat. Also das macht schon einen Unterschied, was die Kräfteeinteilung angeht, was die Verpflegung angeht. Da sind mehrere Faktoren, die man dann einfach besser einschätzen kann, wenn man die Strecke kennt.
Ja, also ich bin nach wie vor so ein bisschen, ich würde sagen, es ist jetzt nicht meine höchste Prio, immer die Strecke gesehen zu haben, zumindest nicht bei allen Rennen. Aber ich habe gestern im Zug, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, würde ich, wenn ich jetzt irgendwann CCC laufe, wie würde ich das machen? Würde ich mir tatsächlich die komplette Strecke anschauen oder nicht? Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und da habe ich gemerkt, in mir so ein kleiner, weiß ich nicht, so Unmut. Nee, eigentlich keinen Bock. Also nicht, dass das jetzt relevant ist.
Aber ich glaube schon, wenn du jetzt entscheiden würdest, ich laufe nächstes Jahr CCC, glaube ich schon, dass du vorher die ganze Strecke dir anschauen würdest.
Ja.
Also, obwohl ich auch sagen muss, oft denke ich mir, wenn ich bei anderen die Storys sehe, wo ich weiß, die sind schon 10-mal den UTMB gelaufen und laufen gerade wieder die UTMB-Route ab, da denke ich mir schon auch immer, wieso? Also ich verstehe, dass man halt die langen Läufe braucht und am besten natürlich auf dem Untergrund und in dem Terrain, wo dann auch das Rennen ist. Aber so ein Stück würde ich denken, die können die Route, so wie du den OCC in- und auswendig, die kann ich nachts wecken und fragen, was ist bei Kilometer 7? Was, sie können mir sagen, wie der Stein aussieht, so in etwa.
Ja, also so ist es bei mir noch nicht. aber zum Beispiel die Emily aus meinem Team hier, die läuft auch wieder UTMB und die kennt die Strecke jetzt auch schon echt gut. Und sie sagt aber, für sie ist es jedes Mal wieder ein Geschenk, weil diese Strecke so schön ist. Also
das ist auch schön.
Das ist sehr schön und sie ist da halt mental auch sehr befreit von, also zum Beispiel wie bei mir, ich will ja einfach nicht konfrontiert werden davor mit dem Rennen deswegen mache ich es nicht. Aber der Emily ist es wirklich einfach so ein Glücksgefühl und eine Dankbarkeit, hey, ich darf auf dieser Strecke laufen, also mache ich es auch.
Ja.
Ich glaube, da ist auch jeder
wahrscheinlich auch schon viele positive Erinnerungen, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Wenn man ein gutes Rennen da schon hatte, dann finde ich, kommt man immer gern in einen Ort zurück oder auf eine Strecke zurück.
Ja gut, die Emily ist generell ein sehr positiver Mensch, aber...
Und sehr gut,
ja, und sehr gut und deswegen, da sind wir schon hier und da ein bisschen anders, aber... ich glaube, dass das für jeden einfach so ein bisschen eine andere Herangehensweise ist, aber...
Aber es ist ein schöner Ansatz, das so zu nehmen, also so dankbar zu nehmen, stimmt schon.
Wie ist denn das bei dir mit, also weil die Frage ja auch so ein bisschen so kam, wie gehst du das dann an, so ein Streckenablaufen jetzt zum Beispiel mit der TDS-Strecke? Das ist ja schon ein bisschen eine Organisation dahinter gewesen. Du hast dir die Strecke zusammen geklickt, weil sie noch nicht auf der Website war, glaube ich. Ja. Wie machst du das dann? Also gibt es da irgendein, weiß ich nicht, Vorgehen, das du immer abhakst oder wie gehst du daran?
Also ich finde, wenn man so eine lange Strecke hat, dann ist ja schon mal das Problem, man kann sie auf jeden Fall eigentlich nur einmal ablaufen, maximal. Und dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie mache ich das, von Ort zu Ort zu kommen? Wo macht es Sinn, auf einer Hütte zu schlafen? Wie viele Kilometer am Tag machen Sinn? Dann hilft es, wenn halt es da schon mal Rennen gab, um auch einschätzen zu können, okay, wie technisch sind diese Kilometer, weil nicht, dass ich mir 50 Kilometer raussuche und denke, ja, das schaffe ich schon in so einem halben Tag und dann sind das so richtig technische 50 und du bist halt 10 Stunden unterwegs. Das wäre furchtbar. Deswegen muss man sich schon echt im Vorhinein viel mit der Strecke auseinandersetzen, auch was Equipment angeht, wann man wo auf welcher Höhe ist, wie das Wetter wo sein kann. Das erfordert schon richtig viel Planung, hat aber halt auch den Vorteil, dass man dann das Gefühl hat, man hat sich schon richtig früh richtig viel mit seinem Rennen auseinandergesetzt. Und ich mache mir keine Notizen, muss ich ehrlich sagen. Ich filme auch eigentlich nicht was von der Strecke ab. Ich habe schon jetzt in meiner Galerie ein paar Fotos von der TDS-Strecke, wo irgendwie entweder die Strecke besonders schön war oder besonders fordernd war. Aber nicht bewusst, weil ich denke, ich vergesse sie sonst. Ich habe eigentlich oft ärgere ich mich darüber, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe, weil ich leider wirklich nichts vergesse. Aber in der Beziehung ist es ziemlich gut. Da kann ich mir immer ziemlich gut alles einprägen. Es ist jetzt natürlich was anderes, wenn man die Strecke schon ein paar Mal gelaufen ist, aber eigentlich habe ich wirklich ein sehr gutes Gedächtnis und kann mir Strecken wirklich gut merken und visualisieren und mich dann an die Schlüsselstellen erinnern, an die Stellen, die mir im Rennen wahrscheinlich eher liegen, die mir weniger liegen, die mir beim Ablaufen Spaß gemacht haben, was da beim Ablaufen wo passiert ist, wo ich da zum Beispiel jemandem begegnet bin oder ein Tier getroffen habe oder wo da irgendwie was auf der Strecke lag. Also so Sachen kann ich mir wirklich ziemlich gut merken und das hilft mir dann im Rennen natürlich schon.
Also würdest du auch per se behaupten, du hast einen guten Orientierungssinn?
Ja, eben nicht per se, aber in Laufschuhen. Mhm. Also immer wenn ich meine Laufschuhe anhatte und wo lang gelaufen bin, dann habe ich eine gute Orientierung. Das ist halt auch bei Städten das Gleiche. Nachdem ich hier dann gestern laufen war, dann weiß ich, wo in welchem Viertel wir hier sind oder eben Bezirk in Wien. Mhm. Ich weiß, wo in etwa was liegt an Sehenswürdigkeiten und wie man da hinkommt. Aber wenn ich nur irgendwo hinreise, mein Handy raushole und mich so orientiere, da bin ich richtig schlecht. Also Orientierung und Gedächtnis, das funktioniert bei mir besonders gut, wenn ich laufe.
Ja, das ist ein schöner Satz irgendwie. Ja, okay.
Wie ist es bei dir?
Ich würde sagen, ja, ähnlich. Ich laufe auch ehrlich gesagt jetzt eigentlich nie Strecken dann mehrmals ab. Ich mache das auch einmal. Natürlich weiß man dann nicht alles komplett auswendig. Also bei mir ist es zumindest so. Ich kann mir dann nicht von Anfang bis Ende alles merken, wenn ich es einmal abgelaufen bin. Aber für mich ist einfach nur das Wichtigste, und das reicht bei einem Mal ablaufen, zu wissen, hey, wie ist diese Strecke beschaffen? Ist sie technisch? Wo sind technische Ecken? Was kommt wo und wie und wann? Das ist für mich einfach wichtig, um so ein bisschen mich einteilen und einfach so ein bisschen vorausplanen zu können. Aber ich muss jetzt nicht für mein besseres Laufgefühl jede Kurve, jeden Stein und jeden Anstieg auswendig kennen, sondern ich brauche einfach eine grobe Einschätzung, die es mir erlaubt, eben dann auch zu wissen, wo ich hinlaufen muss. Ja, aber es, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass ich mir jetzt ich behaupte eigentlich immer auch, dass ich einen guten Orientierungssinn habe, aber ich habe so ein schlechtes, also Himmelsrichtungen zum Beispiel kannst du ja eh gleich mal knicken bei mir. Das ist alles ganz schlimm und ich halte mich dann schon auch eher an so Sachen fest, die halt irgendwo sind. Also wie du es auch gesagt hast, wie so ein irgendwas, was auf der Strecke ist oder ein besonderer Baum oder keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts ein oder eine Hütte, die irgendwo ist oder so und dann weiß ich, ah okay, hier bin ich rechts gelaufen oder was auch immer. Das fällt mir auf, ich sage jetzt mal, auf so Strecken einfacher. Und generell mag ich es auch total gern, laufend Orte kennenzulernen. Das finde ich ist einfach ein Ticken intensiver, als wenn man es nach Maps abläuft. Aber ja, ich glaube, mir würde jetzt theoretisch einmal ablaufen nicht reichen, um eine Strecke in Gänze zu kennen. Aber mir reicht es trotzdem. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt beim TDS-Strecke anschauen gefühlt die Strecke so gut abgespeichert habe. Und ich denke halt, wie wir es letzte Woche gesagt haben, wenn ich sie mir jetzt diese Woche anschauen würde, zum einen wäre ich gestresst, weil das Rennen so dicht ist.
Mhm.
Und zum anderen, wenn ich dann mich an ein paar Tagen nicht so gut fühle oder was halt einfach tagesformabhängig ist oder so, dann hätte ich vielleicht Dinge, die ich jetzt positiv abgespeichert habe, doch wieder schlechter in Erinnerung.
Mhm.
Oder würde mir mehr Gedanken machen. Deshalb bin ich schon ganz froh, dass ich jetzt eine so gute Erfahrung gemacht habe und dass ich die gern beim Rennen im Kopf haben will, wenn es hart wird, wenn es gut läuft, halt einfach, dass ich mich daran orientiere. Trotzdem ist ja ganz am Anfang von der Strecke ist ja ein Abschnitt, den ich noch nicht kenne, was ich jetzt nicht geschafft habe, weil ich ja dann doch eher nach Verbier musste zum Stream, wo ich noch so einen kleinen Überraschungsmoment habe. Und dann ist auch noch was im ersten Downhill, da weiß ich noch nicht genau, schaue ich mir den die zwei Tage vorher nochmal an oder lasse ich das ruhen, um mich nicht zu stressen. Ich finde, das ist echt, es kann so ein Vorteil sein, wenn man die Strecke gut kennt. Es kann aber auch so trotzdem gut funktionieren, wenn man nicht die Möglichkeit hatte, die Strecke zu sehen. Also ich hatte auch schon genug Rennen, wo ich die Strecke überhaupt nicht vorher kannte und währenddessen begeistert war, mit meiner Leistung zufrieden war. Also ich würde nicht sagen, man muss immer die Strecke kennen. Es ist einfach, ja, wie es sich anbietet, oder?
Ich bin da voll bei dir. Also ich hatte, also auch zum Beispiel in Südafrika nicht der UTC Team November, sondern der George bei UTMB, oder der George, stimmt, der Mountain Ultra Trail bei UTMB. Da kannte ich die Strecke genau gar nicht, also keinen Meter davon. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, ein kleines Stück habe ich mir angeguckt, aber sonst kannte ich gar nichts. Und das war halt wirklich so ein keine Ahnung, um die Ecke laufen und was Neues, Schönes war davor. Und das finde ich auch super schön. Aber ich weiß halt schon von mir, ich bin halt schon eine gestresste Läuferin, wenn ich dann merke, jetzt war schon lange keine Markierung mehr da oder wie auch immer. Das stresst mich sofort und das ist halt weg, wenn man die Strecke einigermaßen kennt. Und das tut mir manchmal schon ganz gut. Das war bei Canyons auch super angenehm, dass ich einfach, das war nicht einmal so, dass ich mir dachte, boah, jetzt bin ich falsch abgebogen, sondern ich wusste einfach, wo ich hin muss und dementsprechend war das so ein bisschen aus dem Kopf raus und das finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm, wenn das so ist.
Ja, aber das stimmt. Aber zum Beispiel beim Mont Ventoux, wo es dann so war, dass die Strecke verändert wurde unterwegs, da hat es mich halt wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, wie könnt ihr das innerhalb von 3 Tagen entscheiden?
Ja, das verstehe ich.
Aber da muss man auch vielleicht einfach an sich arbeiten, dass man sich von sowas nicht so aus der Bahn werfen lässt.
Ja, total. Sehr schön.
Ja, sehr schöne Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, unsere Antwort ist ein bisschen ernüchternd, weder Fotos noch aufschreiben, nur der Kopf, aber vielleicht zeigt das ja auch so ein bisschen, wofür man die Strecke eigentlich abläuft.
Ja.
Und was ich jetzt, glaube ich, was wir noch nicht hatten, was ich aber auch immer gerne mag, ich bin mir dann immer sicher, dass meine Schuhwahl richtig ist.
Ah, stimmt. Ja.
Weißt du?
Mhm, guter Punkt.
Weil wenn ich die Strecke nicht kenne und dann regnet es vorher oder ist super matschig oder super trocken, dann bin ich eher so, dass ich mich, jetzt ist es schon besser geworden, aber gerade in meinen ersten Jahren beim Trail immer noch hab verunsichern lassen, was dann andere gesagt haben, was sie für Schuhe wählen. Und jetzt, wenn man dann die Strecke kennt, weiß ich, okay, nee, wenn die Bedingungen so sind, dann passt das und ich nehme den Schuh und wenn sie jetzt so sind wie beim Ablaufen, dann nehme ich den Schuh. Das gibt mir da schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen.
Hm, ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Bei Schuhen bin ich einfach so krass. Das ist bei mir so ein Gefühls.
Du nimmst die dir hingestellt werden.
Nee, nicht ganz so arg. Aber ich nehme die, wo mein Bauch mir sagt, die sind's. Und dann.
Ja, vielleicht ist das auch richtig, genau das Richtige.
Ja.
Dann wird nicht gezweifelt.
Es wird vielleicht nochmal, also bei Templier zum Beispiel letztes Jahr, da hatte ich eigentlich vor. Da habe ich, ich glaube, einen Tag vor Rennen nochmal getauscht, weil einfach es doch noch geregnet hat und ein paar Abschnitte so schlammig waren, dass ich ein bisschen mehr Grip gebraucht habe. Das sind natürlich Sachen, das muss man dann schon ein bisschen bedenken. Und das ist halt, also man sollte auf jeden Fall, glaube ich, einen Alternativschuh einfach dabei haben.
Ja.
Im Großen und Ganzen gehe ich da schon meistens einfach nach Bauchgefühl und weiß auch ganz genau, wenn mein Gefühl so ist. Und egal, wer mir dann irgendwas erzählt, welchen Schuh er auch immer läuft oder sie, ich bleibe bei meinem Gefühl und das ist meistens dann auch richtig so. Und deswegen bin ich da sehr emotionsbehaftet, würde ich sagen. Ja.
Ja, ist aber gut, dann, wenn man sich nicht davon abbringen lässt. Ich finde, das ist eine gute Eigenschaft.
Ja.
Ja, du hast vorhin schon gesagt, wir bedienen heute einiges an Rubriken. Ich habe ein bisschen Wiki mitgebracht und ich habe dich auch noch gar nicht so richtig eingeweiht. Das Wissen Wiki heute ist zum Thema Übertraining.
Das Wissen Weekly wird euch präsentiert von Exact, die App für alle LäuferInnen mit Rehab, Prehab und sogar Trainingsplänen für Einsteiger.
Und ich habe das Thema gewählt, weil Übertraining eben nicht nur Profis betrifft, sondern auch ganz, ganz viele Hobbysportlerinnen und ambitionierte Läufer und Läuferinnen. Und das liegt halt daran, dass viele denken, mehr Training bringt automatisch immer mehr Leistung. Aber das Gegenteil kann passieren, wenn der Körper nicht genug Zeit zur Regeneration bekommt oder andere äußere Umstände nicht stimmen. Und das kann dann wirklich ernsthafte Folgen haben. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Es ist wieder keine wissenschaftliche Arbeit. Also seht es mir nach, wenn ihr irgendwie eine andere Meinung zu was habt oder es nicht so sehr ins Detail geht. Das ist immer schwer, da allen gerecht zu werden, aber ich hoffe, wir können das Thema heute trotzdem gut erklären und es ist trotzdem nicht zu langweilig.
Naja, und man muss jetzt ja auch kurz da mal einhaken. Letztes Mal gab es, soweit ich das mitbekommen habe, nur positives Feedback zu deinem Wissen Weekly. Also ich glaube, du hast da eine sehr schöne Balance.
Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, dass ich noch mehr hätte ins Detail gehen können.
Ach so.
Aber ich weiß nicht, vielleicht war es dann doch genau die richtige Länge, weil wenn sich jemand beschwert hätte, es war zu lang, dann wäre es schwierig gewesen.
Ja.
Also kommen wir mal zur Definition. Die sportwissenschaftliche Definition ist, dass Übertraining ist die Verschlechterung oder Stagnation der sportlichen Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum trotz unveränderten oder sogar gesteigerten Trainings ohne zugrunde liegenden organischen Erkrankungen. Und wichtig ist halt zu sagen, Übertraining, das kann halt das gesamte System betreffen. Also das kann auch kann die Muskulatur betreffen, kann aber auch das Nervensystem betreffen, Hormone, die Psyche. Es kann aber auch einfach eine Kombination sein. Und es ist halt meistens ein Leistungseinbruch aufgrund übersteigerten Trainingsaufwandes. Heißt aber nicht direkt, dass Übertraining immer von zu viel Training kommt, sondern es ist oft auch einfach die mangelnde Erholung. Man selber als Athlet, als Läufer merkt es gar nicht rechtzeitig und trainiert sich so in gewisser Art und Weise in den Keller, ohne dass man das halt bewusst macht. Und wer eben nicht in so einen Zustand geraten will oder das verhindern will, da hilft es, wenn man sich einen Trainer sucht oder einen Trainingsplan hat, ist aber natürlich auch nicht für jeden hilfreich. Also ich glaube, wir haben es auch schon oft genug besprochen, wir kennen selber genug Athletinnen und Athleten um uns herum, die sich selbst trainieren oder keinen Trainingsplan haben. Aber gerade wenn man einen sehr stressigen Alltag hat und irgendwie versucht, das Laufen in jeden freien Spot zu quetschen, viel arbeitet nebenbei, weil man irgendwie noch einen richtig anspruchsvollen Bürojob oder so hat, dann ist einfach die Gefahr da, dass die Erholung vernachlässigt wird und dass da jemand von außen einen besseren Blick drauf hat, als man das selber hat, weil man sich doch dann eher noch quälen will, komm, hier laufe ich jetzt lieber noch die 10 Kilometer, als dass ich die Beine hochlege. Ich glaube, das kennen wir alle in irgendeiner gewissen Art und Weise.
Mhm.
Meistens, so wie ich es schon gesagt habe, erkennt man halt die Warnzeichen des Körpers nicht so wirklich oder erkennt viel zu spät, dass man in so einem Übertraining ist. Ich zähle jetzt trotzdem mal ein paar Anzeichen auf, die entweder alleinstehend oder in Kombination auf jeden Fall ernst genommen werden sollten. Das ist so dauerhafte Müdigkeit, obwohl man viel schläft, sinkende Leistungsfähigkeit, obwohl man viel trainiert, erhöhte Ruheherzfrequenz oder veränderte Herzfrequenz im Training, Schlafprobleme, erhöhte Verletzungsanfälligkeit, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Antriebslosigkeit oder dass man ständig krank ist. Und ja.
Sag erstmal zu Ende. Denn uns.
Ich wollte nur sagen, dass ich bei mir selber, das haben wir damals auch im Podcast besprochen, ich weiß noch, als ich relativ neu mit der Trainingsumstellung angefangen hatte bei John, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich am Anfang im ersten Herbst-Winter dann gespürt, dass ich von dem vielen Training sehr, sehr viel müde war, obwohl ich viel geschlafen habe, dass mein Puls nicht gestimmt hat, dass ich sehr, sehr reizbar war, noch extremer als sonst. Ich meine, als Frau hat man auch durch seine Hormone und durch seinen Zyklus immer so Phasen, wo man reizbarer ist oder weniger. Aber ich habe einfach an so einer Kombination an so Anzeichen wie denen, die ich jetzt genannt habe, gemerkt, okay, ich glaube, ich rutsche gerade in so ein Übertraining und dann rausgenommen und auch extrem schnell dann eine Verbesserung gespürt. Also ich glaube schon, dass wenn man seinen Körper gut kennt, dass man das wahrnehmen kann. Es ist halt nur eine Frage, ob man sich darauf einlässt, dann wirklich zu bremsen. Und das geht natürlich leichter, wie wenn es bei mir war im Herbst, Winter, wo ich weiß, jetzt sind erstmal keine Rennen, als wenn man mitten in der Sommersaison steckt. Das wollte ich dazu nur sagen.
Also ich muss sagen, was mir da halt so ein bisschen schwerfällt, weil ich bin jetzt mal so, wo du die Anzeichen aufgezählt hast, ein bisschen mitgegangen. Weil ich hatte jetzt auch da vor dem Rennen in Davos und so auch so eine Phase, wo ich gemerkt habe, mir wird alles zu viel und so weiter. Aber ich würde fast sagen, da war ich halt einfach nur generell, ja, müde von meinem Alltag und es war nicht ein Übertraining. Aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da einen Unterschied auszumachen für sich selber und nicht sofort immer in dieses, boah, ich bin jetzt im Übertraining rein zu verkopfen?
Ja, ich glaube, es ist nicht leicht zu unterscheiden, bin ich jetzt einfach nur platt oder bin ich wirklich in einem Übertraining? Grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, dass man über dieses ich bin einfach nur platt oder müde von allem gerade was zusammenkommt, das kriegt man mit ein paar Ruhetagen weg. Hm. Wenn du jetzt dann, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Tage Ruhe gemacht hättest, wärst du wahrscheinlich viel erholter gewesen. Und das ist einfach so da der Unterschied. Wenn du in einem Übertraining bist und dich so richtig in den Keller trainiert hast, dann geht das eben nicht mit ein paar Tagen wieder weg. Es kann sich über Wochen oder sogar Monate ziehen, wenn man da nicht gegensteuert. Und die Hauptursache ist eben meistens gar nicht mal zu viel Trainingsvolumen oder Intensität, so wie man das erstmal vielleicht denkt, wenn man das hört, sondern echt, dass halt diese Erholung zu kurz gekommen ist. Und das kann der Stress im Job sein, der Schlafmangel, vielleicht auch die Familie oder die Beziehung. Es gibt ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Es kann auch sein, dass man zu viel Wettkämpfe gelaufen ist. Und ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal, dass ich nach einer Sommersaison, wo ich extrem viele Rennen gelaufen bin, einfach gemerkt habe, ich komme aus dieser Müdigkeit gerade einfach nicht mehr raus.
Hm.
Auch wenn ich das da dann Wettkampfmüdigkeit genannt habe, ist es dann vielleicht auch ein Übertraining gewesen. Und ich glaube, da ist so dieser Grad ganz, ganz schmal, weil natürlich will man so viel aus sich rausholen, wie es geht, alles so so sehr wie möglich ausreizen, das Training, die Erholung und halt lieber noch ein paar Kilometer mehr dranhängen, wenn die Zeit da ist, als sich dann zu sagen, nee, die Erholung ist mir jetzt hier gerade super wichtig. Und ja, es ist einfach wichtig, dass man dem übertrainierten Körper ja die Zeit gibt, die Trainingsreize umzusetzen, ausreichend Erholung zu haben. Und da gibt es auch einen Begriff, das ist dieser Superkompensationseffekt, der sonst die Leistung steigert. Der bleibt dann eben aus oder verkehrt sich genau ins Gegenteil. Und diese Superkompensation, das meint ein Trainingsreiz mit darauf sinkender Leistungsfähigkeit. Darauf folgt die Erholung mit vergrößerter Leistungsfähigkeit. Und wenn man das hintereinander reiht, dann so entsteht halt Leistungssteigerung, wenn man da so in diesen trainingswissenschaftlichen Teil geht. Und wenn aber eben diese Erholung in dem Maße ausbleibt, dann kommt nicht diese Leistungssteigerung auf so einen Trainingsreiz, sondern es kommt das Absinken und man bleibt unten. Und deswegen nennt man das dann so ein bisschen umgangssprachlich, man hat sich in den Keller trainiert. Und das ist dann halt so ein Teufelskreis aus steigendem Training und immer weiter sinkender Leistungs- und Regenerationsfähigkeit.
Was ich da halt super spannend finde und ich glaube, das, ja, also da, ich sag, also schrillen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich merke schon so hier und da so ein, okay, das passt schon ganz gut zusammen, ist so ein bisschen der Punkt, das heißt, der Alltag außerhalb vom Sport kann auch zum Übertraining beitragen. Also es muss gar nicht unbedingt nur das Training selber sein, sondern es kann einfach alles drumherum sein, oder? Was das bedingt.
Ja, definitiv. Das ist auch richtig wichtig zu sagen. Deswegen ist es gut, dass du es nochmal sagst. Also der Körper unterscheidet ja nicht zwischen physischem und mentalem Stress. Für ihn ist Stress in dem Moment einfach Stress. Und je mehr Faktoren da von außen raufkommen, vielleicht ist gerade deshalb ist auch wichtig zu sagen, es trifft eben nicht nur Profis, weil es ist nicht einfach dieses, ich trainiere zu viel, sondern es trifft auch ganz viele Hobbysportler, die einfach wirklich versuchen, aus ihrer Freizeit so viel Training wie möglich in ihren Alltag einzubauen. Und das Beste, um es einfach gar nicht so weit kommen zu lassen, ist eben, dass man geplante Ruhetage einbaut, dass man seine Trainingsbelastung langsam steigert. Ganz wichtig, auf die Signale vom Körper hört, wenn man sich zu müde fühlt oder merkt, da kommt eine Verletzung, dass man dem nachgibt und nicht sagt, nee, das ist jetzt gerade nur mein innerer Schweinehund, der heute nicht laufen will, dass man das irgendwie differenzieren kann, was natürlich total schwer ist. Das fällt uns, glaube ich, gleich schwer wie jedem, der uns hier gerade zuhört, aber das ist wirklich wichtig. Dann, dass man regelmäßig auch Herzfrequenz, Schlafqualität und seine Stimmung beobachtet. Manchmal hilft das auch vielleicht, wenn man da gar nicht mal selber ein Auge drauf hat, wenn dann der Partner zu einem sagt, du bist im Moment so gereizt, so gestresst, dass man da ein bisschen hellhörig wird. Und was auch ein super wichtiger Faktor ist, was ich bisher jetzt noch gar nicht gesagt habe, glaube ich, ist die Ernährung und auch die Flüssigkeit, dass man das nicht vernachlässigt. Also einfach Regeneration wirklich als ganz wichtigen Teil des Trainings betrachtet. Weil ohne die Regeneration gibt es dann am Ende doch keinen Fortschritt.
Und jetzt sagen wir, es ist halt leider passiert und man ist im Übertraining gelandet. Was macht man dann, um sich da wieder rauszubekommen?
Ja, am einfachsten ist wahrscheinlich echt, wenn man runterschaltet. Also Tage oder Wochen ohne wirklich Training. Es ist natürlich unterschiedlich, wie schwer man in so einem Übertraining drinsteckt. Man muss auf jeden Fall zum Arzt gehen, auch um erstmal abklären zu lassen, habe ich nicht irgendwie eine andere Krankheit verschleppt oder es gibt ja viele Krankheiten, die auch ähnliche Symptome haben. Und da ist eben die Differenzierung dann gar nicht so leicht. Deswegen, je besser der Arzt einen kennt, je besser man selbst seinen Körper kennt, desto leichter ist es da zu schauen, stecke ich wirklich im Übertraining oder habe ich eine Krankheit oder irgendein anderes Defizit, was man anderweitig behandeln muss. Also es hilft auf jeden Fall, den Weg zum Arzt zu machen. Dann hilft halt Yoga, spazieren gehen, sich auf alles, was Schlafen und Ernährung angeht, mehr zu konzentrieren, das wirklich voll in den Vordergrund und in den Fokus zu richten. Und ja, Training rutscht dann erstmal in den Hintergrund. Und erst wenn es einem richtig gut geht und man wieder richtig erholt ist, kann man wieder wirklich mit Training beginnen. Und was dann auch besonders wichtig ist, ist wahrscheinlich, das langsam anzugehen, das Training richtig zu steuern. Und da hilft es, wie gesagt, auch, wenn man sich einen Trainer sucht oder eine Trainingspläne erstellen lässt, wie man das zum Beispiel in der Exact-App kann. Einfach einen Trainingsplan, wo dann wirklich Ruhetage vorher drinstehen, wo man nicht selber sich sagen kann, ja cool, jetzt habe ich schon einen Monat ohne Ruhetag gemacht, sondern wo verpflichtend so ein Ruhetag drinsteht, den man einhalten muss und wo man sich dann wahrscheinlich auch viel mehr drauf einlassen kann, wenn man sich den nicht selber gegeben hat. Zumindest bin ich immer so jemand, ich kann mich viel besser darauf einlassen, wenn der Ruhetag vom Trainer kommt oder vom Trainingsplan, als wenn ich mir den selber gebe. Wie ist das bei dir?
Das ist genauso. Deswegen musste ich gerade so schmunzeln. Also das ist, ich bin da wirklich auch wie so eine, wie sage ich denn? Also mein Trainingsplan ist so ein bisschen, wenn der da ist und wenn der vor mir liegt, dann ist das so, okay, morgen ist Ruhetag, das ist Teil der Arbeit. Aber wenn das nicht drinstehen würde, wäre das halt so, ach nee, geht schon. Und dieses ach nee, geht schon ist halt, ja, also ich kann schon verstehen, dass das manchmal schwierig fällt, weil jetzt auch hier im Chalet mit unseren Athleten und so, man hört schon hier und da auch, dass dann so, ja, im Trainingsplan steht eigentlich das und das, aber wenn du heute 2 Stunden machst, komm, dann komme ich halt auch die 2 Stunden mit. Und das ist dann halt so, das ist genau der Punkt, was halt wichtig ist. Und das heißt nicht, dass das unbedingt einfach ist, aber es ist wichtig, sich da so ein bisschen drauf einzulassen, dass man einfach, man läuft für sich selber und man hat einen eigenen Plan und man hat einen eigenen Körper und man hat auch ein eigenes Verarbeiten von Trainingsreizen und einen eigenen Grad an Erholungsbedarf. Und das ist wahnsinnig wichtig und dass man da dann hier und da in so eine Falle tappen kann und so ein bisschen dieses, ja, aber jetzt hat er oder sie ja auch nochmal eine Stunde dran gehängt, dann mache ich das halt auch. Das ist wahrscheinlich dann genau das, wo dann dieser Teufelskreis beginnen kann. Und jeder hat auch einen anderen Alltag.
Genau, und Körper sind auch super unterschiedlich. Der eine kann sich unheimlich schnell erholen, der andere braucht da mehr Zeit. Es sind die Körper unterschiedlich, es sind die Alltage unterschiedlich und auch, wenn ein Trainer oder ein Trainingsplan einem ein bisschen mehr Struktur gibt und da so ein bisschen die Kontrolle und Trainingssteuerung übernimmt, natürlich ist ein Trainer auch nicht immer dabei. Der weiß auch nicht, wie stressig ist gerade mein Alltag. Deswegen ist es auch super wichtig, dass man seinen Körper einfach gut kennt, dass man da reinhört, dass man ja da vielleicht am besten in so einen Dialog geht, dass man halt seinem Trainer sagen kann, im Moment ist gerade viel Stress, viel in der Arbeit, viel in der Uni, was weiß ich. Und da ein bisschen Rücksicht drauf genommen werden kann. Also ich glaube, es ist da echt das Zusammenspiel, was am besten funktioniert.
Ja.
Und genau.
Und auch, wie du es gesagt hast, ganz kurz noch, Entschuldigung, wenn man das nicht hat, einen Trainer zum Beispiel, das Umfeld, das kann da schon auch, also jemand, der einen gut kennt, helfen. Also in der Zeit, wo ich so gestresst war.
Ein bisschen von draußen drauf schaut.
Ja, wo ich so gestresst war, hat auch irgendwann der Toni gesagt, hey, also es gibt zwar auch die Möglichkeit, dass du mal ein Training nicht machst, gell? Also es geht schon, dass du hier und da auch mal rausnimmst. Und das muss man dann manchmal, das ist dann im ersten Moment so, hä, wie kannst du es wagen? Ich krieg das doch alles hin und passt schon. Aber im zweiten Moment, keine Ahnung, weil der Guy ist halt in Davos, ich bin in München, der sieht mich nicht jeden Tag, aber der Toni schon. Und da ist es, kann das Umfeld wirklich auch Gold wert sein, tatsächlich.
Ja, total. Ich glaube, wichtig ist echt nochmal zu sagen, wenn die Leistungsfähigkeit eines Athleten oder einer Läuferin ungeklärt absinkt und einige dieser Symptome zutreffen, dann kann das natürlich auch eine organische Erkrankung sein. Deswegen ist es super wichtig, bevor man Übertraining feststellt, zu einem geschulten Mediziner zu gehen und organische Erkrankungen mit ähnlicher Symptomatik auszuschließen. Ansonsten wirklich auf sich zu hören und ja, das auf dem Schirm zu haben, dass Übertraining nicht bedeutet, man hat zu viel trainiert, sondern die Erholung ist zu kurz gekommen und dass das echt schwerwiegende Folgen haben kann und manchmal halt auch ein Grund sein kann, wieso trotz super vielen Trainings und jetzt habe ich doch Wochen, Monate lang nur trainiert, dann eine Leistungssteigerung ausbleibt. Also da muss man wirklich aufmerksam sein, vielleicht auch ein bisschen auf das, sich darauf einlassen, dass das Umfeld mit drauf schaut, aber Übertraining, finde ich, ist ein spannendes Thema.
Total. Und ein wichtiges halt auch. Ja, da hätten wir sie wieder, die Balance aus allen Bereichen. Es ist halt schon einfach wichtig, da immer, ja, nicht zu viel zu extrem zu machen.
Ja, es stimmt. Ich finde, es ist echt manchmal richtig schwierig, weil es geht ja genau um diesen Grad. Man will ja so viel trainieren wie möglich, sich trotzdem noch gut erholen. Und da kann es einfach leicht passieren, dass man mal in die eine oder andere Richtung abrutscht. Entweder, dass man mal vielleicht sogar ein bisschen zu wenig macht, weil man zu vorsichtig ist, vielleicht aber auch zu viel macht und in so ein leichtes Übertraining reinkommt. Und natürlich hilft einem da auch einfach die Erfahrung. Und wenn man sich gut mit sich und seinem Körper auskennt, viele Jahre schon trainiert oder mit Trainingsplan trainiert, aber manchmal gehören Fehler auch dazu, damit man sich noch besser kennenlernt. Davon kann ich zum Beispiel nur ein Lied singen.
Ja, es passt vielleicht auch ganz gut. Ich habe zurzeit immer wieder so ein bisschen das Thema, dass ich halt meinen Tag extrem oder strukturieren möchte und muss, um alles ganz gut hinzukriegen. Und ich habe heute Nacht dann sogar davon geträumt, dass ich halt quasi zu meinem Umfeld, zu meinem engeren Umfeld immer Nein sagen musste, um meine Sachen zu schaffen. Und das war jetzt nicht nur das Training, sondern halt auch meine Arbeit und so weiter. Und immer alles halt irgendwie, ich musste zu allem, was halt Freizeit bedeutet und Freunde sehen und Familie und so, alles Nein sagen, um meine Sachen zu schaffen, und bin heute Morgen richtig gestresst aufgewacht und habe da schon gemerkt, okay,
das klingt furchtbar.
Ich habe einfach gerade so viel, was ich halt parallel schaffen möchte, dass ich halt mich ständig wieder in diese Situation schiebe, wie davor, da wo es, dass ich halt wirklich, weil da war ich so gereizt und da war ich total überladen und alles war zu viel, und das will ich halt hier jetzt einfach nicht, einfach auch, weil es bald, weil das richtigste Rennen kommt und ich da einfach Energie auch haben möchte, und habe einfach jetzt auch in diesen Zusammenhängen oft gelernt, zu manchen Dingen dann auch Nein zu sagen, um mich selber zu schützen in dem Moment, weil einfach 10 Bälle auf einmal in der Luft halten oft, das geht schon mal, aber das kann auch sehr, sehr schnell dann einfach...
Nicht auf Dauer.
Ja, das kann extrem auslaugen, und deswegen ist das vielleicht auch sowas, so dieses Hey, Nein sagen, und ist kein Versagen, sondern es ist einfach nur eine Priorisierung von Dingen und vor allem sich selbst. Und ich glaube, das ist auch ein Learning, was man über die Jahre dann mit sich selber so ein bisschen schafft.
Ja, ich finde, das hast du richtig schön als Abschluss so zusammengefasst. Das war das Training der Woche. Das Wissen Weekly. Das war das Wissen Weekly.
Ja.
Oh Gott, jetzt bin ich komplett durcheinander.
Sehr schön. Ja. Haben wir noch was, Ida?
Ich habe eigentlich nichts mehr. Ich bin jetzt, ja, ich freue mich aufs Pitztal, und dann freue ich mich nochmal auf zu Hause und dann auf Courmayeur. Ich freue mich echt richtig auf den TDS. Das ist
schön.
Ich bin selbst jetzt nicht verwundert, aber ich hatte das so in den vergangenen Jahren noch nie, dass ich mich so sehr auf Chamonix, auf die UTMB Week gefreut habe. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass es dieses Jahr funktioniert, wo ich es wahrscheinlich am wenigsten gedacht hätte. Und ich freue mich auch, bei dir so ein bisschen so Chamonix-Snippets in der Story zu sehen, von dir so ein bisschen zu hören, was ist los. Deswegen, ja, die Euphorie, sie steigt.
Also ich finde es richtig, richtig toll, dass du dich so aufs Rennen freust. Das ist ein richtig schönes Zeichen. Und so soll es sein. Und dann hast du auch alles richtig gemacht mit deiner Wahl. Und ja, ich werde auf jeden Fall, so gut wie ich es kann, Content liefern.
Ja.
Und
Pano-Schokolade essen. Jetzt erstmal ein Croissant kaufen, ein Baguette.
Jetzt gehe ich erstmal laufen und dann kaufe ich mir irgendwann ein Baguette. Und irgendwann auch diesen, hier gibt es einen fantastischen, so einen mehrere Monate gereiften Käse, Hartkäse, den ich mir immer hier hole. So, ich hoffe, den haben sie noch. Ich weiß nicht, wie er heißt.
Da kommt der Local durch.
Also den gibt es dann. Ich habe mir gestern aber auch schon 3 Rollen Ziegenkäse gekauft, kann ich sagen.
Oh, ja.
Also,
du darfst aber nicht alles hier im Podcast verraten, weil das machen sonst alle nach, die nach Chamonix kommen. Dann ist es irgendwann ausverkauft.
Ach so, stimmt. Ja. Aber die Käseflut.
Deine richtigen lokalen Tipps, die musst du für dich behalten.
Ich werde auch einen Teufel tun und die Namen der Läden sagen.
Das ist gut.
Aber es gibt so ein paar Läden, die sind wirklich, verdammt teuer, muss man auch dazu sagen, aber es lohnt sich. Also das ist wirklich. Das ist Essen vom Feinsten, kann ich sagen. So, jetzt sind schön alle hungrig, und so gehen wir aus der Folge.
Ja, das ist gut. Ich freue mich auf nächste Woche und freue mich dann zu hören, was in Chamonix so abgeht.
Ja, ich freue mich auch, Ida. Und noch eine ganz schöne Zeit im Pitztal. Und genau, wir hören uns.
Danke, ciao.